Vorgestellt habe ich mich ja schon. Dann können wir das schon mal sparen. Wir haben einen guten Gott. Wir haben einen Gott, der uns nicht alleine lässt. Wir haben einen Gott, der sich um uns kümmert, auch wenn wir schiefe, komische Wege gehen. Ich nehme mal meine Uhr. Nicht länger wie 12, ne? Hast du gesagt. Als ich hier das Thema vorbereitet habe, ich bin bis zum Schluss nicht auf eine Überschrift gekommen. Die Gedanken waren da und da dachte ich, wie fasse ich das zusammen? Es geht um Elia, es geht um, wie Gott mit Elia am Arbeiten war, mit diesem Baal-Propheten. Es geht um Mut, es geht um Demut, es geht um Sehen, was Gott macht, also mehr wie nur das Sehen vor Augen. Gottes Sieg, dann habe ich das einfach abgekürzt und geschrieben, Elia, der mutige Angsthase. Ich glaube, das sagt viel aus von der Geschichte, die ihr sicherlich kennt. Aber bevor wir uns Elia angucken, möchte ich Gideon angucken. Und ihr kennt den Spruch, Geschichte wiederholt sich. Und das stimmt auch. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde immer wieder gesagt, es darf sich nicht wiederholen. Wie immer, wenn irgendein Mord passiert oder irgendwas Schlimmes passiert, dann sagen die Politiker, das darf sich nicht wieder wiederholen. Wir müssen Gesetze ändern, wir müssen was machen. Diese Sache darf sich nicht wiederholen. Aber wir wissen es, Geschichte wiederholt sich. Es passieren immer wieder die gleichen Sachen und das können wir 6000 Jahre zurückverfolgen, wenn wir in der Bibel aufschlagen, dass wir heute genauso, ja, irgendwie genauso ticken wie tausende Jahre davor, wie die Menschen mit den Fehlern, aber auch wie Gott arbeitet. Und warum ist das so? Es gibt zwei Mächte. Es gibt den Gott, der alles gemacht hat, der alles kann. Es gibt den allmächtigen Gott, der möchte, dass wir bei ihm wohnen. Er weiß, wie das Leben funktioniert. Er weiß, wie wir ein erfolgreiches Leben führen. Und dann gibt es den Teufel, der genau das Gegenteil versucht. Er versucht, uns kaputt zu machen, zu lügen, zu stehlen, zu töten. Das ist die Aufgabe vom Teufel. Das ist sein Ziel. Und dann gibt es immer diese Kämpfe und wir sind dazwischen. Gott sagt, ich zeige euch den Weg. Ich gebe euch, was ihr braucht. Haltet euch an mich und meine Gesetze. Und die Menschen machen mal mehr, mal weniger. Und dann kommt es zu katastrophalen Sachen, kommt es zu schlimme Situation, wo wir dann wieder sagen, Gott, warum? Oder warum bloß? Wie kann das passieren? In Richter Kapitel 6 und 7, da geht es um Gideon. Und in Kapitel 6 spricht Gott mit Gideon und sagt, Gideon, ich habe dich auserwählt, du sollst die Israeliten von den Midianitern befreien. Die wurden unterdrückt von den Midianitern. Aber warum wurden sie eigentlich unterdrückt? In Richter 6 sehen wir Vers 1. Wieder taten die Israeliten Böses in den Augen des Herrn und der Herr lieferte sie für 7 Jahre den Midianitern aus. Also hier haben wir schon mal den Grund. Es ist zwar schön zu sehen, wie groß Gott ist und was Gott durch Gideon macht, wie er ihn berufen hat und wie er ihn ausrüstet und was er schafft. Aber doch sehen wir, die Geschichte wiederholt sich. Warum sind die Israeliten unterdrückt von den Midianitern? Sie haben sich von Gott abgewandt. Sie taten Böses in den Augen des Herrn. Vers 10. Ich habe euch gesagt, ich bin der Herr, euer Gott. Die Götter der Amoriter, in deren Land ihr lebt, dürft ihr nicht verehren. Doch ihr habt nicht auf mich gehört. Dankeschön. Also das ist der Ursprung, das ist der Anfang, das ist, warum sie unterdrückt wurden. Dann waren sie jetzt unter einer Unterdrückung und sie riefen zu Gott, sie schrien zu Gott und Gott hat Gnade. Gott sagt, das ist mein Volk, ich werde euch nicht alleine lassen. Und er sagt, Gideon, du sollst die Leute befreien. Gideon, demütig, ängstlich, weiß nicht, warum er sieht keine Anhaltspunkte, warum. Und Gott sagt, ich will durch dich die Israeliten befreien. Und so sagt Gott, aber alle, die Angst haben, die nicht mutig sind, sollen zu Hause bleiben. 22.000 bleiben zu Hause, 10.000 sind nur noch geblieben. Und dann sagt Gott, aber das sind immer noch zu viele. Und die Geschichte kennen wir. Gott sagt, führe sie zum Wasser, zum Fluss und ich sortiere aus. Und dann bleiben nur noch 300 Leute übrig. Und mit diesen 300 Leuten kämpft Gideon und Gott kriegt die Ehre. Weil mit 300 Leuten kann man keine Armee, große Armee schlagen. Und so sehen wir, wie Gott sich verherrlicht, wie Gott groß gemacht wird und wie Gott wieder zeigt, wenn ihr euch an mich hält, wenn ihr zu mir steht, wenn ihr meine Gebote beachtet, dann seht ihr, was ich für ein großer Gott bin, der euch führen kann in alle Wege. Nur die Menschen suchen die Erfüllung meistens nicht mit Gott, manchmal eine Zeit lang mit Gott und dann mit Gott und mit anderen Sachen. Und so sehen wir das auch immer wieder in der Geschichte und so sehen wir das auch immer wieder in uns, in unsere Gemeinden, uns als Christen, die schon lange vielleicht im Glauben sind, wo wir anfangen, Gott zu dienen, aber wir wollen auch alles andere mitnehmen, was die Welt so bietet. Machen wir mal einen Schnitt und gehen wir mal zu Elia, 1. Könige 18. Erste Könige 18, 18 bis 22, da sehen wir, worum es da geht. Ich will nur einen Vers von Kapitel 17, Vers 1 vorlesen, damit wir wieder sehen, warum geht es das Volk so schlecht. Und Elia aus Tischbe in Gilead sagt zu Ahab, so wahr der Herr, der Gott Israel lebt, der Gott, dem ich diene, die nächsten Jahre wird weder Tau noch Regen fallen, es sei denn, ich ordne es an. Okay, ich muss dann kurz zurückgehen, nämlich da war genau das Gleiche. Ahab wendet sich den Baal zu, Israel wendet sich andere Götter zu und Gott sagt zu Elia, geh und sag, Ahab, es wird nicht regnen. Das ist die Strafe dafür, dass ihr mich verlassen habt. Also wir sehen auch wieder der gleiche Weg, warum es schlecht geht dem Volk Israel ist. Sie gehen von Gott weg. Sie halten nicht mehr seine Gebote. Sie vermischen es und bei Elia war das auch so, es ist nicht nur, dass sie sich abgewandt haben von Gott, sondern ein bisschen Gott, ein bisschen was anderes, je nachdem, was passt und je nachdem, wie der Druck in der Gesellschaft auch ist. Und so haben sie sich abgewandt und Elia wurde zu Ahab geschickt und er sagt, es wird nicht mehr regnen, aus diesem Grund, ihr habt euch von Gott, du dienst andere Götter und darum wird es jetzt quasi eine Bestrafung geben. Dann regnet es lange Zeit nicht. Und dann sagt Gott zu Elia, jetzt geh wieder zu Ahab und sag ihm nochmal, was der Grund ist und dass ich ein Wunder tun will. Also hat Gott Elia jetzt eine Aufgabe gegeben, wie Gideon, du sollst wieder mich verherrlichen. Durch dich will ich, dass mein Name groß gemacht wird. Durch dich soll jetzt sichtbar werden, wer ich bin, warum ich euch liebe, warum ich mit euch Gemeinschaft haben will und dass mir nichts wichtiger ist, ich werde immer wieder zu euch zurückkommen. Aber ich bin der allmächtige Gott, der die Wolken verschließen kann, der aber euch alles geben kann, was ihr braucht. Und so lesen wir in Vers 18, nicht ich habe Israel ins Unglück gestürzt, entgegnete Elia, sondern du und die Familie deines Vaters, denn ihr wolltet den Geboten des Herrn nicht gehorchen und stattdessen hast du die Bilder des Baal angebeten. Ruf nun das ganze israelitische Volk auf dem Berg Karmel zusammen. Auch die 450 Propheten Baals und die 400 Propheten der Aschera, die an Israels Tisch sitzen. Da schickte Ahab Boten zu allen Israeliten und rief die Propheten auf dem Berg Karmel zusammen. Elia stellte sich vor das Volk und sagte, wie lange wollt ihr noch hin und her schwanken? Wenn der Herr Gott ist, folgt ihm. Wenn aber der Baal Gott ist, dann folgt ihm. Doch das ganze Volk schwieg. Da sagte Elia zu ihnen, ich bin der einzige Prophet des Herrn übrig geblieben. Baal dagegen hat 450 Propheten. Lass uns mal diese Situation vorstellen. Ahab ist sehr gereizt. Er hat nach Elia suchen lassen. Wenn wir den kriegen, weil Elia ist schuld. Er hat gesagt, er hat gebetet und er ist schuld, dass es nicht regnet. So schnell können wir auch falsch denken. Elia sagt, nein, wegen eurer Sünden, wegen eurer Abkehr von Gott. Aber Elia hat es gesagt, also ist Elia schuld. Jetzt ist 3 Jahre versteckt er sich. Gott versorgt ihn. Ich glaube, es sind 3 Jahre. bin mir nicht ganz sicher, aber richtig?
3 Jahre und 6 Monate.
Sehr gut. Ihr kennt die Bibel gut. Und dann hat er sich versteckt. Gott hat für ihn gesorgt und jetzt sollte er zurückgehen und er weiß, jetzt kommt eine Konfrontation. Jetzt kommt ein Showdown. Jetzt kommt, es spitzt sich zu. Ich werde gesucht, die wollen mich töten. Ich soll aber Gottes Macht demonstrieren und Gott hat ihn sicher gezeigt, was er machen soll und dass er ihn antworten wird. Also hat er die Stärke, aber er weiß, es muss eine Entscheidung her. Er weiß, Ahab muss konfrontiert werden und die Israeliten müssen sich entscheiden. Rechts oder links. Gott oder nicht Gott. Nicht hin und her wanken, wie es hier steht. Und so sehen wir auch, und wenn wir das so lesen, kann man quasi spüren, dass auch bei Elia der Herzschlag höher geht. Dass er nicht einfach so gelassen ist. Manchmal sehen wir das so gelassen, weil er dann auch sich lustig macht über die Baals. Aber Elia ist nicht gelassen. Elia wird nervös. Warum? Er hat doch Gott so viel erlebt. Gott hat ihn doch schon die letzten Jahre geholfen und versorgt. Gott hat auch gezeigt, dass er was machen will. Aber wir merken, dass auch Elia, ein Mann, der mutig zu sein scheint, Angst bekommen kann. Die Altäre werden gebaut. Zuerst sind die, also wir kennen ja die Geschichte, Elia sagt, lasst uns einen Altar bauen, Opfer drauf machen und ihr betet zu eurem Gott, ich bete zu meinem Gott. Und der Gott, der Feuer vom Himmel kommen lässt oder das Opfer verbrennen lässt, das ist der wahre Gott. Und wenn ihr das seht, dann entscheidet euch. Es gibt nur einen Gott. Die Priester Baals machen den Altar und wir kennen das ja und die schlagen sich, die beten ihre Baals an, die machen ihre Rituale den ganzen Tag und nichts passiert. Elia macht sich zwischendurch noch lustig und sagt, vielleicht schläft er ja, vielleicht hört er nicht gut, macht ein bisschen mehr, macht ein bisschen lauter und nichts passiert. Erschöpft sind sie dann abends und dann sagt Elia, jetzt ist meine Zeit dran oder jetzt ist Gottes Zeit dran. Er baut den Altar, lässt dann noch Wasser drüber kippen. 12 Steine nimmt er als Symbol, das Gott der Israel, wo jeder weiß genau, was das bedeutet in Israel, die 12 Stämme. Und er baut einen Altar und sagt, Gott, lass es wissen, dass du der einzige Gott bist. Und wir wissen, da kam Feuer runter, die ganze Steine, alles wurde mit verbrannt, alles wurde verzehrt. Und die Leute waren begeistert. Sie haben gesehen, sie haben ein Wunder gesehen. Sie haben gesehen, da passiert was. Und Elia bringt es hier nochmal in Vers 21 auf den Punkt. Worum geht es in dieser ganzen Show, in diesem ganzen Meltdown, in diesem ganzen Punkt mit diese ganze Wunder, worum geht es in diesem Aspekt? Wie lange wollt ihr noch hinken? Wie lange wollt ihr kein klares Leben mit Gott führen? Wie lange wollt ihr das Beste, was ihr seht, herausnehmen? Es steht nicht, dass sie sich abgesagt haben von Gott. Aber mit dem Hinken wissen wir, es muss ein Hin und Her gegeben sein. Die haben wahrscheinlich Gott nicht verleugnet. Die haben wahrscheinlich Gott nicht den Rücken ganz gekehrt. Die haben wahrscheinlich geguckt, ja, vielleicht müssen wir bestimmte Rituale machen, vielleicht haben wir bestimmte Gewohnheiten, Familientraditionen. Aber sie haben auch alles mitgenommen oder mitgenommen das, was sie von dem Volk um sie herum, was sie gemacht haben, was Gott ein Groll war. Und ich frage mich, wie sieht das bei uns im Leben aus? Kann das sein, dass wir alles mitnehmen, was die Gemeinde uns bietet, was der Glauben uns bietet? Und wenn es uns schlecht geht, dann sagen wir, du bist doch ein guter Gott, du bist doch ein liebender Gott. Aber ganz oft, wenn es uns gut geht, da machen wir Kompromisse, manchmal ganz kleine. Das kann ja nicht so schlimm sein. Und wir merken nicht, wie wir nicht mehr mit vollem Herzen bei Gott sind. Dass wir nicht gewappnet sind, den Umständen um uns herum. Es ist nicht so, dass Gott uns von allem befreit. Es ist nicht so, dass wir ein sorgfreies Leben haben. Aber radikal mit Gott leben, wenn das Herz nur Gott gehört, werden wir durch diese Schwierigkeiten durchkommen. Er gibt uns die Kraft, den Mut und auch Wunder, um durchzukommen in diesen Situationen, in denen wir sind. Und jetzt sehen wir, was Elia sagt, ganz zum Schluss, als wenn es nicht dazugehört. Er sagt, warum schwankt ihr, entscheidet euch für Gott? Und dann sagt er aber, ich bin als einziger Prophet übrig geblieben. Ich bin alleine, ihr seid so viele. Und da kann man sehen, dass so langsam irgendwas dämmert, Elia. Es ist zwar schön und gut alles, aber ich bin alleine. Wer unterstützt mich? Und wir sehen, aber Gott sagt, es sind noch 7000, die die Knie nicht gebeugt haben. Du bist nicht alleine. Trotzdem fühlt sich Elia alleine und zu Recht. Da ist das ganze Volk und das Volk schwieg. Sie sagten nichts, wo Elia gesagt hat, entscheidet euch für beide Seiten. Sie wussten, dass sie auf dem falschen Weg sind. Sie wussten, dass sie nicht korrekt sind. Und sie schwiegen. Und keiner unterstützte Elia. Also fühlt er sich alleine, auch wenn er noch andere da waren, die Knie nicht gebeugt haben. Und Elia fängt an, Angst zu kriegen. Vor allen Dingen, wo Isabel, die Frau von Ahab, sagt, auf jeden Fall werde ich dich töten. Also sie schwört und sagt, ich werde dich umbringen. Und so mutig Elia auch war, so stark er Gott auch erlebt hat, trotzdem hat ihm Angst gepackt. Hat Elia was falsch gemacht? Scheinbar nicht. Wir sehen nicht, dass Elia weg von Gott gegangen ist, dass Elia gezweifelt hat. Aber der Teufel wird nichts unversucht lassen, die Beziehung zu Gott zu stören. Und Elia bekam Angst. Ich habe mir die Frage gestellt, könnten die Leute nicht ihn unterstützen? Ja, sie konnten, aber sie waren nicht so weit. Propheten wurden umgebracht oder sie haben sich versteckt, weil sie nicht offiziell Propheten sein durften unter Ahab. Also hat das ja Sinn gemacht. Es waren nicht so viele. Die haben sich, ich kann mir vorstellen, da waren Leute, die gesagt haben, ja Elia, schön, dass du kommst und wir freuen uns, dass endlich einer die Wahrheit sagt und so zu Gott steht, aber wir trauen uns nicht. Und dann habe ich an uns gedacht, an uns als Gemeinde, an uns als Christen. Manchmal sind wir die Mutigen, die vorangehen und aus dem Nichts bekommen wir Angst, warum auch immer. Irgendwas passiert in unserem Leben und das heißt auch nicht, dass wir schuld sind. Das heißt auch nicht, dass wir was falsch gemacht haben. Aber wir kommen in eine Situation, wo wir so unter Bedrängnis sind und wir kriegen Angst. Und dann gibt es viele oder dann gibt es Leute unter uns, die sitzen in Reihen und sagen, ja, wir freuen uns, dass jemand vorangeht. Wir haben Leiter, aber ihn so richtig zu unterstützen, so richtig mitzumachen, da muss ich ja was aufgeben. Da kann ich mein Leben nicht so weiterleben wie bisher. Und da komme ich auf den Punkt zurück, Eugen, auch was du gesagt hast, wir brauchen einander. Wir als Gemeinde brauchen einander. Ein einzelner Mensch, ein einzelner Christ kann nicht überleben. Die Taktik vom Teufel ist immer, und das sehe ich in so vielen Gesprächen und Seelsorgegesprächen, die ich mache, immer die Isolierung. Eines der ersten Sachen, die der Teufel macht, ist isolieren. Alleine. Weil dann kann Angst kommen, dann kann Zweifel kommen, dann können Sachen in unserem Kopf kommen, die gar nicht von ihm sind. Wir brauchen einander, um einfach manchmal Feedback zu kriegen. Sag mal, das geht in meinem Kopf vor. Ist das richtig? Bin ich verrückt geworden? Selbst Leute wie Elia, die so nah bei Gott sind und so viel erlebt haben, brauchen Unterstützung. Und wenn er das braucht, dann sage ich, dann brauche ich das erst recht. Und das Interessante ist, Elia, sehen wir, wie er wegläuft. 1. Könige 19, 5 bis 10, sehen wir, ich habe genug, jetzt erstmal Elia läuft weg nach Beersheba. Er hat seinen Diener mit sich, hat Angst, weil Isabel gesagt hat, ich werde dich auf jeden Fall umbringen. Und wir dürfen auch nicht vergessen, wo das Feuer kam, hat Elia dann gesagt, so jetzt lass uns diese Baalpriester töten. Und die wurden alle umgebracht. Das heißt, da ist Krieg, da ist Emotionen, da sind für, kontra, Leute jubeln, die freuen sich, Gott ist Herr, aber da sind die Baalsleute, die sich rächen wollen. Also da geht es vor wie ein Kleinkrieg in der Stadt quasi. Und Elia bekommt Angst, läuft weg, läuft in die Wüste, in Beersheba mit seinem Diener und ist kaputt, ist müde. Hat Gott ihm gesagt, er soll weglaufen? Nee. Hat Gott ihm gesagt, er soll sich in Sicherheit bringen? Nein. Beim ersten Mal, wo er Ahab gesagt hat, es wird nicht regnen, hat Gott gesagt, geh weg, ich werde dich versorgen. Diesmal passiert das nicht auf Gottes Anweisung, sondern er läuft weg aus Angst. Und er läuft weg und dann sehen wir, dass er dann schläft, dann kommt ein Engel und weckt ihn auf, gibt ihm noch zu essen und dann lesen wir mal ab Vers Kapitel 19, 5 bis 10, wo Elia sagt, ich habe genug, Herr. Das hört sich aber mutig an. Nimm mein Leben, denn ich bin nicht besser als meine Vorfahren. Ein bisschen Demut spielt da auf jeden Fall wieder. Also ich bin nichts Besseres, auch wenn ich so ein großes Spektakel gemacht habe, aber ich bin trotzdem nicht besser wie alle anderen meine Vorfahren. Dann legte er sich hin und schlief unter dem Strauch ein. Doch plötzlich berührte ihn ein Engel und sagte zu ihm, steh auf und iss. Er blickt um sich und sah ein Stück auf heißem Stein gebackenes Brot und einen Krug Wasser bei seinem Kopf stehen. Also aß und trank er, legte sich wieder hin. Da kam der Engel des Herrn ein zweites Mal, berührte ihn und sagte, steh auf und iss, denn vor dir liegt eine lange Reise. Er aß und trank und das Essen gab ihm Kraft, um 40 Tage und Nächte bis zum Berg Gottes, dem Horeb, zu wandern. Ganz interessante Begebenheit. Gott hat ihn nicht weggeschickt, er läuft weg. Und der Engel begegnet ihn, weckt ihn auf, gibt ihn zu essen, sagt ihm nicht, du sollst zurückgehen. Also er ist nicht auf Gottes Hinweis gelaufen, sondern auf seinen ängstlichen Hinweis. Trotzdem wird er versorgt von Gott. Und der Engel sagt, du hast noch eine leichte Reise vor dir, weil ich weiß, ich kann dich jetzt wahrscheinlich nicht zum Umkehr zwingen. Du bist so fokussiert auf Weglaufen, lauf du erstmal. Und wenn du gar nicht mehr kannst, dann sprechen wir uns wieder. So ungefähr sehe ich diese Situation. Er läuft weg, er kriegt Kraft durch das Essen, läuft weiter bis zum Berg Horeb. Und dann ist er in der Höhle. Da begegnet ihn Gott. Und Gott sagt, was tust du hier, Elia? Wir können auch sagen, ich habe dich doch gar nicht hier hingeschickt. Ich habe dich unterwegs versorgt, weil sonst würdest du gar nicht überleben. Du wolltest ja auch sterben. Was machst du hier, Elia? Das ist nicht dein Platz, wo du hingehörst. Und Elia, merkt man, er ist voll, er ist wütend, er ist sauer, er ist ängstlich. Und was sagt er? Ich habe dem Herrn Gott, dem Allmächtigen, von ganzem Herzen gedient. Denn die Israeliten haben ihren Bund mit dir gebrochen, deine Altäre niedergerissen und deine Propheten getötet. Ich bin alleine übrig geblieben und jetzt wollen sie auch mich umbringen. Also es sprudelt aus Elia heraus. Ich habe alles getan, ich habe dir gedient, ich habe gemacht, was du mir sagst. Die Israeliten sind weggegangen und ich bin ganz alleine, die wollen mich umbringen. Und wie reagiert Gott? Vers 14. Gott fragt noch einmal. Was tust du hier? Ich habe dich nicht hier hingeschickt. Ein zweites Mal sagt Gott, was machst du hier, Elia? Ich weiß, du warst treu. Du hast den Leuten gesagt, du hast mir gedient. Du hast die Israeliten am Bund gebrochen. Ich habe dich gebeten, eine Aufgabe zu machen. Du brauchtest viel Mut. Aber was machst du hier? Irgendwo hat es bei Elia so einen Switch gemacht und gesagt, jetzt weg. Und da finden wir uns auch manchmal wieder. Egal, was wir mit Gott erlebt haben, wie stark wir im Glauben sind oder waren, wie wir Gott erlebt haben, wenn Zeit vergeht, kann sein, dass wir Kompromisse machen, kann sein, dass wir einfach schwach werden, enttäuscht werden, vielleicht von anderen Geschwistern, vielleicht von Krankheiten, warum auch immer. Und wir sind in der Lage, einen Weg zu gehen, den Gott nicht für uns vorgesehen hat. Er lässt uns nicht fallen. Gott versorgt uns auch weiterhin. Aber trotzdem, wenn wir dann an einem Punkt angekommen sind, sagt er, was machst du hier? Geh zurück. Und dann sagt Gott, den gleichen Weg, den du gekommen bist, kannst du wieder zurückgehen. Hätte sich auch sparen können, die 40 Tage wandern durch die Wüste. Aber nichtsdestotrotz, das sehen wir, dass Gott ihn laufen lässt. Er lässt uns manchmal auch unseren Weg laufen. Er bestraft uns auch nicht immer. Aber er sagt, dein Platz ist eigentlich woanders. Denn ich brauche dich. Ich bin noch nicht fertig mit dir. Wir sehen von Gideon und von Elia, das Schwanken auf beiden Seiten führt zur Gefahr. Wir sehen, wo wir Kompromisse machen, wenn wir nicht vom ganzen Herzen Gott dienen, dann lauert Gefahr. Nicht, dass dann Schwierigkeiten kommen, aber wir können sie nicht unbedingt überwinden, weil Schwierigkeiten kommen im Leben. Aber wir haben die Kraft nicht, die richtige Entscheidung zu treffen. Die Geschichte zeigt auch, dass Gott seine große Macht immer wieder zeigt. Er verherrlicht sich immer wieder, ganz oft durch demütige Leute, durch kleine Leute, durch jemand, der so ist wie alle anderen auch. Das sind nicht unbedingt die Gebildetsten, die Klügsten, die Frommsten, die Gott benutzt, sondern die, die ihr Herz ihm voll und ganz anvertrauen. Er lässt Mut, er gibt Mut. Er sagt immer wieder, hab keine Angst. So oft steht in der Bibel, hab keine Angst. Und Elia war ganze Zeit mutig, aber zum Schluss kam doch die Angst. Gott lässt uns immer wieder sehen, was er vorhat. Er lässt uns immer wieder in die geistliche Welt sehen. Er lässt uns immer wieder vorausblicken durch Menschen, durch Geschwister untereinander, durch Predigten, durch verschiedene Arten und Weise. Ich habe ein Ziel mit dir. Ich habe was vor mit dir. Und lass uns nie alleine gehen. Lass uns nie uns absondern von der Gemeinschaft untereinander. Ob das in der Familie ist, ob das in einem Hauskreis ist, ob das in der Gemeinde ist. Lass uns nie alleine stehen im Glauben und denken, wir haben es zusammen. Denn egal wie stark wir sind, egal was du mit Gott erlebt hast, die Gefahr ist immer da, dass die Angst und Panik auf einmal einpackt. Aus welchem Grund auch immer. Und dann brauchen wir einander. Das ist nicht immer, dass wir uns abgewandelt haben von Gott, sondern die Lebensumstände können dazu führen, dass wir in eine Situation kommen, wo Angst und Panik da ist. Und da brauchen wir einander. Und da müssen wir auch in der Gesellschaft sagen, ja, wo seid ihr? Oder wenn wir in der Gemeinde sind, vielleicht herausrücken, sagen, ja, ich verstecke mich immer. Ich möchte nicht sichtbar sein. Aber manchmal ist es gerade ein einzelnes Wort, eine Ermutigung, etwas, was Gott dir aufs Herz legt, wo er große Sachen mit den anderen Leuten bewirken will, von etwas, was dir wichtig geworden ist. Darum lasst uns füreinander, miteinander den Weg gehen, damit wir Gottes Größe sehen, damit wir ihn verherrlicht sehen, damit seine Wunder passieren und Menschen zu ihm kommen und er wird sich verherrlichen. Gott wird sich verherrlichen, wenn wir zu ihm kommen, wenn wir mit ihm gehen, unser ganzes Herz ihm anvertrauen. Amen.